Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel The Chess Master. Es handelt sich dabei um ein bzw. Zwei-Spieler-Spiel für das SNES. Entwickelt wurde es von dem Entwickler Eastwich Technology und veröffentlicht dann durch Mindscape in den USA bzw. im europäischen Raum. Im japanischen Raum hat es der Publisher Altron übernommen. Und damit springen wir dann im ersten Punkt einmal zum Hintergrund. Schach dürfte ja hinreichend im Allgemeinwissen bekannt sein, allerdings werfen wir hier dennoch noch einmal kurz ein Blick drauf. Es handelt sich um ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler abwechselnd die Figuren auf dem Brett ziehen. Die Figuren werden dabei in weiß bzw. schwarz unterteilt, was die Seiten angeht. Beide Spieler haben zu Beginn dieselbe Anzahl als auch dieselbe Art der jeweiligen Figur auf dem Brett stehen. Diese wird gespiegelt. Jede Figur hat dabei unterschiedliche Bewegungsmuster auf dem Feld als auch Eigenschaften. Und Ziel ist es, auf dem Feld den König schachmatt zu setzen, also die Figur des Königs nirgendwo mehr hinlaufen zu lassen, ihn gewissermaßen bewegungsunfähig zu bekommen. Daher nennt man es auch das Spiel der Könige, da man den König nicht schlagen kann als einzige Figur. Vom Internationalen Olympischen Komitee ist es inzwischen auch als Sportart anerkannt und es gibt, was Schach angeht, natürlich auch aufgrund der Zeit, in der es bisher besteht, Mengen an Literatur. Insgesamt ist das Brett einfach 8x8 Felder, jeweils in weiß und schwarze Felder unterteilt. Es gibt 16 Figuren je Seite. Man hat dabei die Bauern in der vordersten Reihe. Diese dürfen nur pro Zug ein Feld nach vorne. Und die jeweilige Figur des Gegners dürfen sie in einer Diagonalen schlagen. Das heißt, wenn die beiden sich diagonal gegenüberstehen, darf der Bauer rüberziehen und hat somit diese eine Figur besiegt. Es gibt natürlich auch die jeweiligen Ausnahmen. Zu Beginn einer Partie darf ein Bauer zum Beispiel zwei Felder vor, aber im weiteren Verlauf dann wiederum nur ein Feld. Dazu hat man dann an den Seiten den jeweiligen Turm des Spielers. Dieser darf sich in einer Linie bewegen, das heißt horizontal oder vertikal. Man hat den Läufer als Spielfigur, dieser darf sich nur diagonal bewegen. Des Weiteren hat man die Pferde. Mit dieser Spielfigur kann man sich auf dem Spielfeld L-förmig bewegen. Springer, Läufer und Turm sind jeweils zu zweit vorhanden auf dem Spielfeld. Der König als auch die Königin sind in dem Sinne einmalig auf dem Feld vorhanden, je Seite natürlich betrachtet. Und die Dame darf sich dabei in alle Richtungen bewegen, beziehungsweise vertikal, horizontal oder auch diagonal. Selbiges gilt für den König. Der König allerdings darf immer nur ein Feld pro Zug ziehen. Die Figuren werden dabei einzeln gespielt. Das heißt, man kann immer nur eine von der Gesamtzahl der Figuren, die sich auf dem Schachfeld auf der eigenen Seite befinden, ziehen und anschließend ist der Gegner dran. Soweit zu den Grundregeln. Es gibt natürlich auch noch diverse Sonderregeln bzw. Ausnahmen, Sonderzüge, je nachdem, wie man das bezeichnen mag. Und auch was das Schachspiel an sich angeht, gibt es verschiedene Varianten, dieses zu spielen. Es gibt unter anderem ja das bekannte Zeitschach, das heißt, die Uhr läuft gegen einen und man versucht so schnell wie möglich, den Gegner zu besiegen, beziehungsweise in dem Fall schachmatt zu setzen. Es gibt auch diverse Wettbewerbe, an denen man an verschiedenen Schachbrettern zeitgleich spielt und dann von Schachbrett zu Schachbrett springt, um dort jeweils seinen Zug zu machen. Und es gibt gewisse Herausforderungen, wo Spieler vor Probleme gestellt werden, indem das Schachfeld bereits vorbereitet wird. Und somit jeder Spieler dieselbe Aufgabe als Herausforderung zu bestehen hat. Und damit springen wir dann weiter zur Geschichte.
Da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Software Toolworks an. Jetzt hatten wir ja gesagt, dass das Ganze von Eastwich ist. Die Portierung für Super Nintendo ja, aber die Entwicklung selbst ist von Software Toolworks ja passiert. Die Firma wurde 1980 gegründet als ja Publisher für entsprechende Softwareprodukte. Unter anderem hat man damals MyChess, The Original Adventure und ein C-Compiler entsprechend rausgebracht. Und die saßen in Novato, Kalifornien und sie haben dann halt ja Software für den EarthKit H89 Mikrocomputer gebaut. Und 1994 haben sie dann über 600 Mitarbeiter beschäftigt und hatten einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar und wurden dann von Pearson für 462 Millionen US-Dollar übernommen. Dann schauen wir uns Eastridge Technology an. Die wurden 1985 gegründet und haben über 100 Softwareprojekte ja fertig gemacht. Die wurden damals in Princeton gegründet von Nick Eastridge und den Namen kennt man auch vielleicht schon. Der hat nämlich dann einen ja, Sounddriver für Super Nintendo geschrieben, der halt von vielen, vielen anderen Spielen auch benutzt wurde. Und heutzutage entwickeln sie andere Software. Dann haben wir noch Mindscape. Da hatten wir ja auch schon ein bisschen was drüber gesagt. Das war ein Videogame-Entwickler und Publisher und die wurden gegründet von Roger Boy in Northbrook in Illinois im Jahre 1983 und waren ursprünglich ein ja, Teil von SFN Companies, haben sich dann aber sozusagen rausgekauft 1987. Mindscape wurde schließlich zur Learning Group verkauft 1998 und hat die Videogame-Industrie im August 2011 verlassen. Dann haben wir Altron, der als Publisher fungierte und 1983 gegründet wurde haben sich in den ersten Jahren ja um die Lokalisierung ausländischer Software gekümmert und später hat man dann so ein bisschen das Outsourcing gesetzt und seit 2010 hat man dann nochmal den Schwerpunkt geändert und entwickelt diesmal ja Handyspiele, die man dann auch selbst veröffentlicht. Unter anderem haben sie Spiele gepublished fürs Nintendo 64, die PlayStation, das Sega Saturn, den Super Nintendo, den Sega Mega Drive, aber auch so Konsolen wie das Nintendo DS und den Game Boy. Ja, zu dieser Version des Spiels gibt es eigentlich relativ wenig auch zu sagen. Es ist eine Portierung, also da gab es auch schon andere Teile, die dafür entwickelt wurden, fürs NES, den Game Boy, den Game Gear und später gab es dann nochmal eine Portierung fürs Genesis. Auch bei den Credits sieht es halt eher mau aus, was diese Version angeht. Man weiß, dass die Musik von Peter Stone gemacht wurde und der Sounddriver von Nick Eastridge. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in den USA im September 1991, in Europa im Dezember 1993 und im Japan im Februar 1995. Und damit schauen wir uns nochmal kurz das Setting von The Chessmaster an.
Es handelt sich um ein Schachspiel für das SNES, bei dem man als Spieler gegen die CPU bzw. auch gegen menschliche Spieler spielen kann. Viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen und damit sind wir dann auch beim Gameplay. Wenn man das Spiel startet, schaut ein älterer Herr, welcher ein wenig nach einem Zauberer aussieht, direkt an und vor ihm stehen ein paar Spielfiguren. Eingeblendet sieht man dann noch oben den Titel. Wenn man im Hauptmenü dann ein wenig wartet, dann sieht man auch diverse Demosequenzen vom Spiel. Allgemein sind 16 verschiedene Schwierigkeitsstufen im Spiel möglich einzustellen. Es gibt 2 Anfängerstufen, 13 Standardstufen und eine unendliche Stufe, bei der der Computer so lange über einen Zug nachdenkt, bis entweder ein perfekter Zug möglich ist oder der Spieler den Computer dazu zwingt, abzubrechen und seinen bisherigen errechneten Zug durchzuführen. Was die 13 Standardstufen angeht, hier kann man zwischen 5 Sekunden und 4,5 Minuten pro Zug warten. Je schwieriger das Ganze wird, desto länger ist die Wartezeit. Die Figuren werden mit dem Digitalkreuz ausgewählt, aufgehoben gewissermaßen und somit bewegt. Im Spiel gibt es verschiedene Varianten, die man einstellen kann. Unter anderem kann man ja gegen einen menschlichen Opponenten spielen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, gegen den Computer zu spielen oder auch als dritte Variante den Computer gegen den Computer spielen zu lassen. Und eine weitere Variante, gewissermaßen eine Unterkategorie, ist die des Lernmodus. Hier kann der Spieler ein Spiel starten, in dem dann alle möglichen Züge der ausgewählten Figur jeweils angezeigt werden, um seine Fähigkeiten zu verbessern bzw. das Spiel nachvollziehbarer zu machen. Im Spiel selbst sieht man dann das Spielbrett mit den jeweiligen Seiten links oben und rechts oben eingeblendet. Die Zeit wird direkt darunter eingeblendet und das Spielbrett ist jeweils für die bessere Übersicht von 1 bis 8 beziehungsweise von A bis H markiert. Von den Optionen her kann man abgesehen von der Schwierigkeitsstufe auch einstellen, mit welcher Seite man starten möchte beziehungsweise dass man die Seite auch wechseln möchte. Man hat die Option, die Bedenkzeit der KI abzubrechen und diese zu einem Zug zu zwingen. Und auch das Bearbeiten des Schachbretts ist möglich, also die Figuren so anzuordnen, wie man möchte, um zum Beispiel gewisse Situationen nachstellen zu können. Und damit sind wir dann bei der Steuerung des Ganzen. Mit dem Digitalkreuz bewegt man die jeweils ausgewählte Schachfigur. Mit Select wechselt man zwischen dem Menü und dem Schachbrett hin und her. Mit der Starttaste pausiert man das Spiel bzw. nimmt es wieder auf und mit den Tasten A, B, X und Y bestätigt man jeweils, dass man zum Beispiel eine Figur aufhebt, absetzt oder auch den Menüeintrag. Mit der linken Schultertaste macht man einen Zug rückgängig und falls man dies getan hat, kann man mit der rechten Schultertaste diesen Zug wiederum abspielen lassen. Und damit kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
Ja, wie wir später in den Bewertungen auch noch sehen will, meinte mal jemand in der Bewertung, dass das sehr unpoliert ist. Wir haben halt 2D-Darstellung des Schachbrettes mit so ein bisschen, ja, 3D-Einschlag, weil wir so ein bisschen von der Seite schauen. Schachbrett und Schachfiguren im klassischen Design. Und ja, man könnte das als klare und einfache Benutzeroberfläche abtun. Dann haben wir da natürlich auch die andere Ansicht, wenn wir dann auch ins Menü gehen und die Sachen einstellen und auch diese 2D-Ansicht, die man dann haben kann. Aber alles sehr, sehr einfach gehalten. Ja, was die Sound- und Musikeffekte angeht, wir haben halt zum Start diesen Klang und dieses kleine Stück und das war's dann eigentlich auch fast schon. Also das Spiel ist doch sehr minimalistisch stark gehalten. Die Musik ist ja von Peter Stone und das ist ein amerikanischer Komponist. Der hat mit dem Apple II Computer angefangen, sich da das Assembler beigebracht und hatte dann später für The Games Network und dann für The Software Toolbox gearbeitet, an vielen Computerspielen und Soundtracks, hauptsächlich für Nintendo-Konsolen. Und der Sounddriver war ja von Nick Eastridge, der diesen Sounddriver ja entwickelt hat und damit kann man MIDI-Dateien ja ins SNES hineinkonvertieren. Und aufgrund auch dieses Sounddrivers können auch diese SPC-Dateien also nicht einfach gedumpt werden. Da hatten wir ja schon mal in früheren Episoden ja darüber geredet, was da so die Begrenzungen sind. Hier muss man dann sogenannte SNSF-Files dumpen. Und ja, zusammenfassend kann man da wirklich sagen, das Spiel ist sehr minimalistisch. Da ist nicht viel drumrum, alles sehr einfach gehalten. Und damit sind wir dann bei der Strategie.
Ja, was die Strategie angeht, damit könnte man ganze Bücher füllen. Und das hat man mit der Zeit auch getan. Um das einmal zu verdeutlichen, wie komplex dieses Spiel ist, bereits nach 2 Zügen kann man 72.084 verschiedene Stellungen haben. Und wenn man dann noch die möglichen Spielverläufe mit dazu nimmt, ist das nicht mehr für einen Menschen überschaubar. Dementsprechend ist das Ganze natürlich komplex, teilweise sogar zu komplex für einen Computer, was die Berechnungszeiten angeht. Und damit kommen wir dann zu den Cheats des Spiels.
Ja, und das ist dann relativ kurz, weil für das Spiel gibt es keine Cheats, was bei Schach auch so ein bisschen, ich glaube, dann den Reiz des Spiels auch kaputt macht, wenn man dann halt versucht, da noch zu cheaten. Ein Blick auf die Unterschiede. Wir haben ja unterschiedliche Versionen für die USA, Europa und Japan. Und da haben wir es so, dass in der japanischen Version kommt dann am Anfang noch ein Altron-Präsenz-Bildschirm drin und auch der Copyright-Text in der europäischen Version wurde nochmal ein bisschen angepasst und in der japanischen Version ist das Licensed bei Nintendo komplett entfernt worden. Wenn wir uns die westliche und die japanische Version im Vergleich anschauen, dann wurde die Titelmelodie ein bisschen geändert und in der japanischen Version kann man sofort das Spiel starten, während man in den westlichen Versionen einen kleinen Moment warten muss, bis man dann mit der Starttaste weiterkommt. Und dann gibt's auch eine ja ungenutzte Musik, die im Spiel drin ist. Und das ist ganz witzig, die ist in der westlichen Version völlig unterschiedlich zur japanischen Version. Damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM an, schauen uns den PCB, also die Hardware an, lesen die internen Header aus. Und hier haben wir ein 4 Mbit ROM, also ein halbes Megabyte groß. Es ist ein sogenanntes SLORAM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und der interne Titel ist The Chess Master, jeweils das Wort jeweils groß geschrieben und das Ganze mit dem Leerzeichen getrennt. Damit dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Das Ganze ist ja eine wirklich ziemlich langlebige Serie. Das fing dann mit so Spielen wie The Chess Master 1989 an und auch The Chess Master 2000 aus dem Jahr 1986 für DOS und Amiga zum Beispiel unter anderem und hat sich dann fortgesetzt in The Chess Master 3D für die PlayStation 1995 oder Chess Master 5096 für Windows. Und da gab es unzählige Umsetzungen, zum Beispiel für Palm OS Chess Master von 2002. Und die letzteren Umsetzungen sind dann Chess Master Live 2008 für die Xbox 360 und Chess Master The Art of Learning 2007 für Nintendo DS und die PlayStation Portable. Und damit kommen wir zum Trivia.
Im Durchschnitt braucht man für eine Spielpartie in etwa 11 Minuten. Das Ganze, wenn man sich beeilt, schafft man auch in 8 Minuten. Und wenn man ein wenig über die Züge nachdenkt und sich Zeit lässt, dann braucht man für eine Partie rund 17 Minuten. Das Ganze ist natürlich abhängig vom Schwierigkeitsgrad und man darf nicht vergessen, das gesamte Spiel beruht ja auf Partien. Das heißt, man kann immer und immer wieder eine neue Partie spielen. Wenn man sich nun die Preise anschaut, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 1 Euro in Deutschland und das Ganze Complete in Box wiederum für 3 Euro. In den USA hingegen ist das Ganze ein wenig teurer. Dort bekommt man das Ganze als Cartridge-Lose für rund 7 US-Dollar und das gesamte Set Complete in Box wiederum für rund 25 US-Dollar.
Ja, und dann haben wir ja dieses Coverbild von dieser ja zauberartigen Figur. Das ist der Schauspieler Will Hare. Und das ist wirklich ikonisch gewesen dann und blieb auch wirklich 17 Jahre lang ja ein Teil der Serie als Titelbild und diese Maskottchenfigur stellte halt diesen Chess Master dar. Und damit kommen wir zu den ROM-Hacks. ROM-Hacks an sich sind ja Modifikationen des ROMs zur Übersetzung oder das Austauschen von Sprites oder andere Sachen. Und hier ist es so, dass es für dieses Spiel keine gab. Und das führt uns zu den Retro-Achievements. Retro-Achievements hatten wir ja auch in der letzten Episode nochmal im Detail behandelt, was das ist. Und Achievements an sich kennen wir ja, sind so kleine Errungenschaften, zum Beispiel bei Steam. Und Retro-Achievements sind dann solche Achievements ja für alte Plattformen, die sowas nicht hatten. Und hier haben wir zum Beispiel für das Spiel The Chess Master 13 Achievements, unter anderem das Achievement Learning the Fundamentals, wenn man halt ein Spiel mit der Farbe Weiß gewonnen hat, dann das Achievement Gambit Declined, wenn man ein Spiel mit der Farbe Schwarz gewonnen hat und das Achievement Sorry About That, wenn man ja mit den schwarzen Steinen im 3D-Modus gewonnen hat auf mindestens Level 2. Damit kommen wir dann zu den Speedruns. Da ist es so, da versucht ja das Spiel in möglichst schneller Zeit ja durchzuspielen und da gibt es dann unterschiedliche ja Rekorde, zum Beispiel in der Kategorie Level 60/5 No Switch haben wir den ersten Platz bei einer Minute 40 Sekunden und 33 Millisekunden gespielt auf der US-amerikanischen Version in einem Emulator. Dann die Kategorie Level 60/5 ohne halt No Switch, dann in 16 Sekunden und 922 Millisekunden den ersten Platz. Und damit kommen wir zum Handbuch.
Ähnlich wie im Spiel schaut man hier auch auf diesen älteren Herrn, der Ähnlichkeiten mit einem Zauberer hat, also dem Chess Master in dem Sinne. Und auf den 17 Seiten werden dem Spieler die Schachregeln allgemein erklärt, ein wenig die Figuren näher gebracht sowie die Steuerung. Das Ganze ist recht textlastig, es gibt einfache Zeichnungen, aber in dem Fall keine Screenshots aus dem Spiel, die das Ganze unterstützen. Und ganz zum Schluss im Handbuch hat man dann noch ein paar verschiedene Beispielzüge. Das Ganze ist also recht kurz und einfach gehalten. Und damit kommen wir dann zu den Bewertungen.
Ja, und bei den Bewertungen für Super Nintendo, da gibt es relativ wenige Bewertungen. Wir haben eine Bewertung von der Joystick aus Frankreich, 80% im April 1992. Und die haben gesagt, The Chess Master dürfte vor allem jenen gefallen, die mit dem Schachspiel beginnen wollen, denen aber ein Partner fehlt. Und dann haben wir eine Bewertung von SNES Central und da wird gesagt, Possibly the most barbones game released on the SNES. This is simply a one-player chess game with no fancy graphics, selectable difficulty or other game modes. No worth the time. Ja, damit sind wir bei der Meinung. Das Spiel ist wirklich sehr minimalistisch, also man könnte es manchmal an vielen Fällen eher so für so ein 8-Bit-Ding halten, anstatt ein 16-Bit-Spiel. Die Steuerung ist eher träge. An sich, ich mag ja Schach wirklich gerne und spiele es auch ab und zu gerne mal. Ich würde es aber nicht mit diesem Super Nintendo-Spiel spielen. Muss auch sagen, da gibt es heutzutage natürlich viel, viel bessere Plattformen, wie zum Beispiel LeChess, wo man halt ja gegen andere Spieler weltweit spielen kann und das wirklich sehr gut ist und auch es mit App-Unterstützung etc. ist. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, mal so ein Schachspiel dann auf dem SNES zu sehen. Aber wie gesagt, investiert das Geld dann vielleicht lieber in ein physisches Schachbrett. Das macht dann, glaube ich, mehr Spaß. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
Schach an sich ist ja schon interessant. Also ich kann die Faszination für diesen Sport nachvollziehen, beziehungsweise für dieses Spiel. Teilweise habe ich es ja sporadisch selbst gespielt, aber es hat mich nie wirklich gepackt. Es war eher immer so zwischendurch. Zu der Zeit ist das wahrscheinlich interessant gewesen, weil man da eine KI hat, also einen Computer, gegen den man spielen kann. Da muss man allerdings auch wieder einschränken, die Geduld von 4-5 Minuten Ladezeit für einen Zug auf den schwierigeren Graden ist schon recht herausfordernd. Wenn man daran jetzt geschichtliches Interesse hat oder einfach SNES-Spiele sammelt, dann kann man sich das Spiel durchaus mal anschauen. Vom Preis her ist das Ganze ja auch bald im Vergleich günstig zu bekommen. Aber ich denke, da hat man nicht wirklich viel verpasst.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
Produktion von Tone H. T1H.net